Meinen Eltern, die mich mit der Flucht beschenkten. Seinen Eltern widmet Ilija Trojanow sein neuestes Buch mit dem Titel »Nach der Flucht«. Der Autor ist als Kind mit seinen Eltern aus Bulgarien über Jugoslawien und Italien nach Deutschland geflohen. Er lebte unter anderem in Afrika, in Indien, wohnte in Paris und jetzt in Wien. In seinem neuesten Buch mit dem Titel »Nach der Flucht« beschreibt er seine Flucht als Schicksal, aber vor allem auch als Chance. Und zwar für beide Seiten, für sich als Geflüchteter und auch für die Gesellschaft, die sich durch Geflüchtete entwickeln, dazulernen und auch ökonomisch profitieren kann. Ilija Trojanow ist heute bei uns im Studio. Herr Trojanow, in Ihrer Widmung bezeichnen Sie Ihre Flucht als ein Geschenk und nicht als ein tragisches Schicksal, das heißt als eine gewaltsame Entwurzelung aus der Heimat und dem Zuhause Ihrer Kindheit. Also Flucht als Geschenk, ist das jetzt eine überspitzte oder zugespitzte Formulierung?
Das ganze Buch zeichnet sich ja, glaube ich, dadurch aus, dass ich manche Sprechweisen und manche Denkweisen auf den Kopf stelle. Und einfach die Leser animiere, ein bisschen darüber nachzudenken, dass es nicht ganz so simpel ist, wie wir oft meinen. Also wir assoziieren mit Flucht ja immer irgendein tragisches Ereignis und eine Opferrolle der Flüchtlinge. Ist das wirklich so? Ist es nicht so, dass viele Menschen, vor allem meine Eltern zum Beispiel, beschlossen haben, selbstbestimmt, mutig aus einer Diktatur zu fliehen, weil sie die Diktatur nicht ertragen haben, aber auch natürlich, weil sie für ihr Kind ein eigenes Leben sich gewünscht haben? Und ist diese Flucht nicht eigentlich auch ein heroisches Ereignis? Und was ergibt sich daraus? Zumal ich war 6 Jahre alt, meine Eltern mich gar nicht gefragt haben. Das heißt, ich bin zudem in der merkwürdigen Situation, dass das wichtigste Ereignis meines Lebens, was ja wirklich alles andere dann geprägt hat, über meinen Kopf hinweg entschieden wurde. Und ich fand es jetzt eigentlich ganz charmant, meinen Eltern mit 45-jähriger Verspätung zu sagen, gut gemacht.
Nun könnte man aber denken, Sie als kleines Kind, Sie werden Ihrem Freundeskreis, Ihrer Muttersprache, Sie werden all dem entrissen, Sie müssen da zu Fuß mit den Eltern fliehen, dass das ein Schock, ein Trauma auslöst.
Ja, ja. Na, es spricht natürlich der Sesshafte durch Sie hindurch jetzt, der Verlust immer nur als ein Manko und ein Minus betrachten kann. Man könnte natürlich das von der anderen Seite her tatsächlich genau gegenteilig betrachten und sagen, Verlust ist Befreiung. Was umgeben wir uns nicht mit Sachen, die uns in irgendeiner Weise niederbinden, die uns fesseln, die uns gerade nicht erlauben, neue Aufbrüche zu machen? Und wie viele Leute treffe ich immer wieder, gerade ich, der ich ziemlich ungebunden bin, und die sagen, ah, Herr Trojanow, ich beneide Sie, was Sie so alles reisen und wie Sie umziehen und was für tolle Projekte Sie machen. Ich wünsche, ich könnte das auch. Und wenn man dann sagt, ja, wieso machen Sie es nicht, dann sind es oft relativ, in Anführungszeichen, kleine pragmatische Bindungen, die natürlich der Geflüchtete nicht hat. Also dadurch, dass der Beginn des Geflüchteten dieser radikale Schnitt mit der Vergangenheit ist und die Rückkehr meist nicht möglich ist, hat er viele Nachteile, logisch, die kennen wir, aber er hat auch bestimmte, er und sie hat bestimmte Vorteile.
Aber empfindet man das auch schon als Kind so? Also als Kind im Freundeskreis hat man die bulgarische Sprache. Das ist plötzlich alles weg.
Naja, aber als Kind ist man natürlich auch adaptionsfähig. Also meine Eltern haben gesagt, dass ich mich bei der Flucht und dann in den Flüchtlingslagern Italien, dann Deutschland, dass ich gut gelaunt war und mich vorbildlich verhalten hätte. Ich fand das auch aufregend. Also natürlich, man vermisst dann Freunde, aber dafür hat man ja, nachdem wir Asyl bekommen haben, sind wir ja bald darauf nach Kenia. Fand ich unglaublich spannend. Daran erinnere ich mich noch. Ich wach auf und eine ganz neue Vögelwelt, die draußen zwitschert und die Menschen schauen ganz anders aus. Also die Frage ist ja tatsächlich eine ontologische. Wie geht man mit Fremde um? Also betrachtet man Veränderung und Fremde immer nur als Bedrohung oder sagt man, das ist tatsächlich eine Möglichkeit einer existenziellen Berührung?
Wie geht man mit Fremde um und was ist für einen oder Gesellschaft auch Heimat? Diese Frage schließt sich ja automatisch an. Sie schreiben, Heimat ist das, was in einem nicht sterben kann. Eine Illusion, die auch dann nicht verschwindet, wenn man nicht mehr an sie glaubt. Das ist jetzt ein Zitat aus Ihrem Buch. Das heißt ja, Heimat steckt in einem Menschen als eine Art Traum, als der Traum von einem Paradies, das es gar nicht gibt.
Das ist ein Teil der persönlich empfundenen Heimat. Erst einmal muss ich sagen, dass ich die gemeingültige Heimat ja völlig ablehne. Das ist ein politischer Kampfbegriff, der extrem gefährlich ist. Ich schaue mir ja Heimat an als etwas Persönliches, was gekoppelt ist mit den Berührungen, Prägungen jedes Individuums. Und die sind sehr unterschiedlich. Es können zwischen zwei Nachbarn, die in Müngersdorf aufgewachsen sind, die können ganz unterschiedliche Heimatgefühle haben. Und der Versuch, diese sehr individualisierte Heimat in irgendeiner Weise eingehen zu lassen, in einen Begriff, der für alle gilt, ist, glaube ich, sehr unsympathisch, aber auch sehr gefährlich. Aber konkreter zu Ihrer Frage, ich glaube tatsächlich, dass diese Assoziation mit Heimat sozusagen der Ort, wo ich immer zurückgehen kann, wo ich behütet bin, wo ich all das finde, was mich widerspiegelt, dass es das in der Realität tatsächlich nicht gibt. Und auch die Menschen, die sich danach sehen, zum Beispiel zurückzukehren, gerade wenn sie älter werden, das höre ich immer wieder, ich habe jetzt wieder Lust, ich bin im Harz aufgewachsen dazu. Aber wenn sie tatsächlich zurückkehren, merken sie, es hat sich verändert, ich habe mich verändert, es ist eng geworden, ich passe da nicht rein. Genauso wie die Rückkehr in die Kindheit leider nicht möglich ist, ist eigentlich die Einkehr in die Heimat nicht möglich. Aber die Sehnsucht nach dieser Heimat ist ein wichtiger Faktor unseres Seelenlebens.
Also könnte man fast sagen, dass wir alle auf jeweils eigene Art und Weise nach dem Verlust unserer Kindheit, dem Paradies der Kindheit, dass wir alle irgendwie heimatlos sind, dass das bei Geflüchteten nur offener zutage tritt?
Ja, also bei den Geflüchteten in radikalisierter, zugespitzter, exemplarischer Form. Es gibt ja den Satz in dem Buch, nach der Vertreibung aus dem Paradies kommt die Flucht ins gelobte Land. Das ist ein welthistorisches Perpetuum mobile. Das ist tatsächlich etwas, was wir, glaube ich, erstmal akzeptieren müssen, dass es diese Dynamik gibt, die ich ja jetzt in den Leserreaktionen bestätigt finde. Ich habe noch nie so viele Reaktionen auf ein Buch bekommen wie bei diesem Buch. Und Menschen, die ganz andere Biografien haben, die finden sich in dem Buch auch wieder. Das heißt, es gibt ganz viele Formen von Entfremdungen und von Entgrenzungen. Dazu muss man nicht unbedingt Flüchtling sein, aber der Geflüchtete trägt es natürlich besonders sichtbar in sich und auf seinem Rücken.
Das heißt, Ihr Buch ist nicht nur ein Buch über geflüchtete Menschen, sondern über das Menschsein schlechthin, über jeden von uns.
Das hat sich so ergeben. Ich habe nicht daran gedacht, ich wollte schreiben, was seit 45 Jahren in mir schlummert, weil ich natürlich in meinem Leben auch mit sehr, sehr vielen Leuten zu tun hatte, die ähnliche Biografien haben. Das hat sich irgendwie verdichtet, angesammelt. Aber es hat sich jetzt herausgestellt, dass es tatsächlich so etwas ist wie ein Umkreisen der menschlichen Existenz und Essenz.
Sie unterteilen Ihr Buch in zwei Teile. Der erste Teil trägt die Überschrift von den Verstörungen. Der zweite Teil heißt dann von den Errettungen. Da ist die Flucht, die Vertreibung, das Unglück, aber dann auch die Möglichkeit, aus diesem Unglück errettet zu werden.
Wiederum hatte ich ein Problem damit, und das ist natürlich verständlich im Moment, dass wir Flucht immer nur problematisieren. Nicht nur problematisieren wir das, sondern wir leben im Moment in hysterischen Zeiten. Also was man sich alles anhören muss, Untergang des Abendlandes und die größte Krise, die Deutschland je erlebt hat und so weiter und so fort. Also enorm viel Unfug, wie bei jeder Hysterie. Da muss man doch sagen, jetzt wartet doch mal. Also könnte es nicht sein, dass die Menschheitsgeschichte sich auch auszeichnet durch unglaublich wichtige, prägende und vieles anstoßende Migration. Könnte es nicht sein, dass viele Leute in eurem Umkreis, wenn ihr mal rumfragt, vor einer, zwei, drei, vier Generationen selber, das mache ich inzwischen regelmäßig mit allen Menschen, die ich treffe, und es ist ganz erstaunlich, ich denke, ja, stimmt, mein Großvater kam irgendwie aus der Tschechoslowakei oder und so weiter und so fort. Und drittens, wieso entscheiden wir über das Resultat, bevor wir überhaupt die Entwicklung abgewartet haben? Allein aus Gründen der Intelligenz finde ich das unsinnig, dass wir jetzt schon entscheiden, Spiel aus, Spiel verloren, Untergang der Nation. Lass uns doch mal abwarten. Das ist ja das Spannende. Migration hängt einfach mit Aufbruch zusammen. Das heißt, man hat zum einen das Auf, aber man hat tatsächlich Brüche mit der Vergangenheit. Und die Menschheitsgeschichte benötigt Brüche, weil Brüche ja immer wieder neue Energien freisetzen, neue Richtungen vorgeben.
Das sind Argumente, die leuchten einem ein, aber bei Feindlichkeit gegenüber geflüchteten Menschen geht es ja oft um ganz andere Dinge, nicht? Da geht es um die Lust draufzuhauen, um die Lust politisch inkorrekt zu sein, um genau das, was auch Trump zum Präsidenten gemacht hat. dem kommt man jetzt mit Ihren sehr einleuchtenden Argumenten gar nicht bei, oder?
Das ist völlig richtig, aber es gibt ja Sachen, denen man tatsächlich rational überhaupt nicht beikommen kann. Also ein Teil, glaube ich, dieser weltweiten Entwicklung ist, dass der weiße Mann, vor allem der Mann, tatsächlich sieht, wie seine Fälle davonschwimmen. Er hat jetzt jahrhundertelang die Welt regiert, einmalig, also war ja tatsächlich der Herrscher. Da kenne ich mich ja aus, ich bin ja in Kenia aufgewachsen und habe lange in Indien gelebt. Der weiße Kolonialherr, das war ein kleiner König. Natürlich waren wir jetzt jahrzehntelang gewohnt, dass diese braunen, schwarzen, gelben irgendwelche niederen Dienste verrichten. Die waren zwar da, die haben irgendwie da unten was sauber gemacht, Müll weggeräumt, dafür waren sie gut genug. Jetzt aber passiert Folgendes. Irgendwie werden die jetzt auch international, global, manche von ihnen bilden sich. In den USA, ich habe unterrichtet letztes Jahr 4 Monate, an den Unis, wo ich war, die Besten waren Chinesen, Koreaner, Inder. Ich habe die anderen Professoren gefragt. In allen Klassen sind das die Besten. Man sieht das in der Gesellschaft. Das heißt, wir erleben eine Internationalisierung auch der jeweiligen Länder. Das ist eine absolut notwendige, logische Folge von Globalisierung. Also wenn wir Globalisierung wollen, um als Deutsche unglaublich viel Geld zu verdienen durch Export, kann man das nicht vermeiden. Und jetzt auf einmal sieht man, wie, und das ist ja eine der Erklärungen für den Trump-Erfolg, wie gerade die weißen Männer der Mittelklasse einfach zurückfallen und kein Privileg mehr haben. Wir haben ja in unserer Gesellschaft, glaube ich, ein großes Missverständnis, dass wir Qualität und Privileg verwechseln. Wir denken ja tatsächlich, bestimmte Menschen und Gruppen und Klassen sind in der Position, in der sie sind, weil sie sich das erarbeitet haben. Es sind oft nur althergebrachte Privilegien, die natürlich durch Migration auch in Frage gestellt werden.
Aber der weiße Mann hat es auch nicht einfach. Jetzt kam erst der Feminismus, da wollten die Frauen vom weißen Mann allerhand, oh jemine. Und jetzt kommen auch noch die Menschen aus Afrika, also das ist schon eine Herausforderung.
Aber was halt so ein gescheiter Kerl ist, der nimmt sozusagen die Herausforderung an und stellt sich der Konkurrenz und jammert nicht rum. Und vor allem ein richtiger Mensch, natürlich auch ein richtiger Mann, schlägt nicht auf Wehrlose, sondern wenn er schon unbedingt sich prügeln muss, dann jemand in seiner Gewichtsklasse.
Ihr Buch Nach der Flucht ist in der 3. Person Singular und Plural geschrieben. Also der Geflüchtete und die Geflüchteten werden immer wieder verknüpft. Vielleicht können Sie uns 2 Abschnitte aus Ihrem Buch vorlesen, die zeigen, wie die 3. Person Singular mit dem Plural verknüpft ist. Beide Abschnitte stammen aus dem 2. Teil des Buchs, das die Überschrift Von der Errettung trägt.
Der Anblick von Flüchtenden beunruhigt die Sesshaften. Menschen auf der Flucht schleppen ihr Eigentum in einem Koffer, einem Rucksack, einer Plastiktasche, auf Schubkarren. Ihr ganzes Hab und Gut, wie der sesshafte Volksmund zu sagen pflegt. Aber es ist nicht ihr ganzes Hab und Gut, sondern eine eigentümliche Farce, das Wertvolle zusammengeschrumpft zu einer Einheit, die man auf dem eigenen Rücken tragen kann. Alles, womit der Sesshafte sich umgibt, wofür er sich ein Leben lang abschuftet, ist dahin und für immer verloren. Das Bild eines Flüchtlingsdrecks offenbart das Überflüssige am Überfluss. Jetzt wollen wir doch mal Klartext reden. Seine einzige Heimat sind die Augen der Frau, die er liebt. Er ist daheim in der Umarmung von Familie und Freunden. Er fühlt sich gelegentlich aufgehoben, zwischen Buchdeckeln oder im Klang eines Saxophons. Er fühlt sich getröstet von den aufsteigenden Durterzen der Kindertotenlieder. Vielleicht dehnt sich sein Zuhause noch ein wenig aus, in die Gasse vor der Haustür, zum Alimentari nebenan, zum französischen Café an der Ecke, zum Tante-Emma-Laden gegenüber. Unter Umständen findet er vorübergehend Obdach beim Meditieren oder im Laufen. Oder in der Gesellschaft von Gleichgesinnten. Alles andere ist fruchtbare Befremdung.
Diese 3. Person Singular, da steckt von Ihnen viel selbst drin, oder?
Ja und nein. Es gibt Passagen, die sind autobiografisch. Es gibt Passagen, die haben überhaupt nichts mit mir zu tun. Es gibt Passagen, die ich erlebt habe, die ich beobachtet habe, die mir zugetragen wurden. Also es ist tatsächlich ein Amalgam und das fokussiert sich dann auf dieses
Nun ist in den Kritiken, also in einigen Kritiken Ihrem Buch vorgeworfen worden, dass Sie große Teile der Probleme, die die Flüchtlingskrise auch bedeutet, aussparen. Das heißt, Ihr Geflüchteter ist der gute Mensch, der schlecht behandelt wird, heißt es zum Beispiel in einer Kritik. Was sagen Sie dazu?
Natürlich ist der Blick auf die Langzeitwirkung der Flucht, und darum geht es in dem Buch, natürlich ist der ein anderer, weil ich mich ja nicht beschäftige mit den Konflikten, die unmittelbar nach der Ankunft kommen. Und selbstverständlich ist es so, aber das gilt, glaube ich, für jedes Buch, dass man ja nicht unbedingt die pathologischen, kriminellen, extremen Fälle sich angucken muss. Ich gucke mir den Normalfall an, und ich glaube nicht, dass irgendjemand bezweifeln würde, dass der große Teil von Migranten, Flüchtlingen, Exilanten nicht gewalttätig und nicht kriminell ist. Also insofern, wenn man das Exemplarische sich und Repräsentative sich anschaut, dann ist das nicht sozusagen eine Fokussierung auf das Gute, sondern eine Fokussierung auf den Normalfall.
Ja, wir haben das in Köln erlebt. Die Menschen, die man dann irgendwann als Nafris auch diskriminiert hat, die wurden plötzlich instrumentalisiert. Also diese Geschehnisse in der Silvesternacht, um gegen Geflüchtete allgemein Politik zu machen. Nicht? Das ist auch ein dummes, nicht differenziertes Denken, was dahinter steckt.
Na, außerdem, wenn wir schon über Ethik reden, also über Gut und Schlecht, dann gibt es nur eine, finde ich, menschenwürdige Haltung, nämlich das Verhalten völlig unabhängig ist von Herkunft, Nationalität und Hautfarbe. Das heißt, diejenigen zum Beispiel in Österreich, wo ich lebe, die sich jetzt unglaublich aufregen, weil es natürlich inakzeptable Übergriffe seitens von Flüchtlingen gibt, die müssten sich genauso laut darüber aufregen, dass es eine unfassbare Zahl von Kindesmissbrauch in österreichischen Familien gibt, das immer wieder thematisiert wird. Also es ist quasi so tun, als würde nur das Verbrechen des Fremden tatsächlich uns existenziell bedrohen, während die Verbrechen unter uns, die sind okay, das negiert ja überhaupt das universelle Menschenbild.
Das beschreiben Sie sehr schön in Ihrem Buch. Wenn eine Ehe zwischen einem Deutschen und einem Geflüchteten scheitert, dann wird sofort die kulturelle Differenz dafür verantwortlich gemacht. Das ist auch eine Art von Diskriminierung wieder.
Naja, was hast du denn erwartet, wenn du schon einen Vietnamesen heiratest? Bei dieser Lesung in der Kirche in Wien, die ich vorhin erwähnt habe, da war ein ganz süßes Pärchen, er Vietnamese und sie Österreicherin. Und die haben dann eine Diskussion danach gesagt, also natürlich von allen Zeitungen Warnungen, du bist ja des Wahnsinns und mit einem Vietnamesen, das geht ja niemals gut und so weiter. Und wenn irgendwie zwei Kölner, wenn da die Ehe auseinandergeht, was bestimmt ja auch ziemlich häufig passiert, dann sagt man, naja, es war irgendwie ein Depp oder war ein Arsch. Oder man sagt nicht, dass es deswegen, weil er irgendwie aus einem anderen Stadtteil kommt.
Also da fängt die Diskriminierung an. Sie haben das auch selbst erlebt, wenn Sie erzählten, dass Sie als Kind in Bulgarien gelebt haben, dass man dann plötzlich so Sätze hört, die ja vielleicht als Kompliment sogar gemeint sind, aber diskriminieren. Aber dafür sprechen Sie ja ganz ordentlich Deutsch, oder?
Naja, gestern Abend hier in Köln kam dann eine Frau, die genau auch mit 6 nach Deutschland gekommen ist. Und die sagte ja, interessanterweise fragt man mich nie das. Und dann sagte ich, wie heißen Sie denn? Dann lachte sie und sagte, stimmt, ich habe einen Deutschen geheiratet und heiße jetzt, keine Ahnung, Schuster, sagen wir mal, ich habe den Namen vergessen. Das heißt logisch, Sie treffen eine Frau Schuster, dann fragen Sie natürlich nicht nach, wieso sprechen Sie so gut Deutsch. Sie treffen aber einen Herrn Trojanow, also müssen Sie gleich fragen. Das Interessante daran ist ja Folgendes, die Leute beschweren sich oft über gerade diese Stelle und sagen, Sie haben mich völlig missverstanden, ich wollte einfach Ihnen nur ein Kompliment machen. Sag ich aber, die Tatsache, dass Sie das Bedürfnis empfinden, mir ein Kompliment zu machen, heißt, dass Sie darüber überrascht sind. Die Tatsache, dass Sie darüber überrascht sind, bedeutet, dass Sie die Realität einseitig wahrnehmen. Weil ich kenne zig Leute, die als Ausländer extrem gut, um nicht zu sagen perfekt Deutsch können. Ich treffe aber ständig Deutsche, die mir erzählen, die Art und Weise, wie ich Deutsch kann, sei eine einmalige Ausnahme. Ansonsten hätten noch alle Ausländer Akzent und würden grammatikalische Fehler machen. Darum geht es in dem Buch ja immer wieder. Wir haben vorgefertigte, vorgeprägte Wahrnehmungen, die die Realität natürlich verfälschen.
Und da sind wir wieder bei der narzisstischen Empathie, also die sich von der Nächstenliebe dann unterscheidet. Ein Geflüchteter ist ein verängstigter Mensch, vor dem sich andere ängstigen. Das ist ein Grundgefühl, das Sie auch beschreiben. Was kann man denn gegen diese Angst tun?
Also erstens muss man ja feststellen, dass die Sprüche mancher Politiker, man muss die Angst ernst nehmen, dass die in den Müllkorb gehören. Das wird Ihnen wahrscheinlich jeder Psychotherapeut und jeder Lehrer sagen. Kein Lehrer geht mit irrationalen Ängsten der Kinder so um, dass er sagt, du hast völlig recht, im Klassenzimmer ist ein großes Ungeheuer, Also werden wir dieses Klassenzimmer nicht mehr betreten. Wir werden das abschließen von außen und wir werden zukünftig im Gang Unterricht treiben. Oder du hast recht, in der Dunkelheit lauern Monster, deswegen wirst du jetzt immer mit Licht einschlafen. Von unserer Grundhaltung sind wir doch so aufgestellt, dass wir sagen, wir müssen Ängste bekämpfen und wir müssen Ängste überwinden, weil wir wissen, dass Ängste uns lähmen, dass Ängste uns verfälschen, dass Ängste zu teilweise unglaublich gefährlichen Konsequenzen führen. Nämlich, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind zu funktionieren. Ich habe das einmal erlebt in einer Hängebrücke mit einer Frau, die genau in der Mitte wirklich einen panischen Anfall bekommen hat. Die Hängebrücke war absolut stabil, da gehen irgendwie jeden Tag zigtausende Leute drüber. Aber aufgrund dieser Panikattacke wurde es zu einem richtigen Problem, weil sie wollte weder vor noch zurück und hat sich an dieses Geländer gekrallt und mit vereinten Kräften hat es, glaube ich, eine Stunde gedauert, dass wir sie von der Brücke runtergeholt haben. Da habe ich das sehr unmittelbar erlebt. Also Ängste sind wirklich keine guten Berater. Und in einem politischen Kontext zu sagen, wir müssen Ängste ernst nehmen, ist geradezu absurd. Was wir natürlich müssen, ist, wir müssen Vorurteile abbauen und die beste Art, Vorurteile abzubauen, ist durch Begegnung. Da gibt es sehr viele Studien, zum Beispiel am Arbeitsplatz, wo Menschen verschiedener Herkunft täglich miteinander zu tun haben, ist meistens das Miteinander, das Auskommen extrem reibungslos, weil man im Alltag logischerweise irgendwann mal merkt, er ist ja doch sehr wie ich. Er trinkt irgendwie seinen Kaffee auch mit Milch und schimpft irgendwie auf seinen Ehemann oder wie auch immer. Die Gemeinsamkeiten stellen sich durch gegenseitige Kenntnis ein. Die Vorurteile bestätigen sich durch gegenseitige Ignoranz.
Erst wenn er sich von den Zuschreibungen der Herkunft und den Zumutungen der Ankunft losgelöst hat, ist der Geflüchtete wirklich frei. So lautet der Schlusssatz in dem Buch Nach der Flucht. Und dem Schlusssatz, dem folgt dann noch ein Nachtrag, ein Zitat. Mögen Sie uns zum Abschluss dieses Zitat, diesen Nachtrag vorlesen?
Das ist von einem Mystiker des Mittelalters, der, glaube ich, ziemlich vergessen ist. Aber auch er gehört natürlich zur christlich-abendländischen Tradition. Er heißt Hugo von St. Victor. Und er schrieb Folgendes. Wer sein Heimatland liebt, ist ein zarter Anfänger. Wem jeder Fleck so viel bedeutet wie der heimische, ist stark. Vollkommen ist aber jener, dem die ganze Welt ein fremdes Land ist. Ich finde den Satz deswegen so schön, weil er uns in Erinnerung ruft, dass ja die metaphysische, spirituelle, religiöse Ebene unserer Tradition immer auch damit zusammenhängt, dass wir das materiell Evidente überwinden. Das heißt, das Perverse an unserer Diskussion, es wird ja ständig dieser Begriff christliches Abendland ins Feld geführt, nur auf dem Niveau eines materiellen Diskurses, wo es um irgendwelche sehr handfesten Regeln geht. Aber was ist mit den nicht handfesten? Was ist mit den metaphysischen und spirituellen Sehnsüchten und Ambitionen, die Teil dieser Tradition sind und die gerade dazu führen, dass man die Bindung zum Beispiel an so sehr irdischen Sachen wie Flagge, Nation, Staat, eigene Gruppe, eigenes Geschlecht, dass man die überwindet, weil man tatsächlich in irgendeiner Weise als Mensch erhöht werden kann aus den Niederungen des Alltags. Und das kommt ja überhaupt nicht vor. Und deswegen fand ich diesen Satz so schön, um mal auch daran zu erinnern.
Und er passt wunderbar, weil Ihr Buch auch ein Appell ist, sich zu befreien.
Ja.
Vielen Dank.
Danke, danke Ihnen.
Ilja Trojanow, Nach der Flucht, so heißt sein neues Buch. Es erzählt eindrucksvoll von den Zuschreibungen der Herkunft und den Zumutungen der Ankunft geflüchteter Menschen und eben von der möglichen Befreiung. Nach der Flucht, das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Es hat 128 Seiten und kostet 15 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.